Als ich mit 19 Jahren anfing, Gott und meinen Glauben wirklich ernst zu nehmen, getauft war ich schon, aber erst mit 19 habe ich angefangen, die Dinge ernst zu nehmen, da habe ich ein Bedürfnis entwickelt nach starken Appellen. Ja, ich wollte in Gottesdiensten, in Predigten, bei Bibelarbeiten angespornt und ermahnt werden. Ja, wenn ich in der Bibel las, wenn ich einer Predigt gelauscht habe, dann wollte ich hart angefasst werden. Das klingt unausgeglichen, aber so war das oder so war ich. Also eine Predigt ohne Kritik, ohne eine erschütternde Botschaft, die empfand ich als Christentum Light. Ja, ein bisschen so wie Diätschokolade, die ich mir recht unbefriedigend vorstelle. In der Bibel gibt es solche Passagen, ja, also die voller Imperative sind und die auch Tadel enthalten, die beim Lesen wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Ja, also es gibt solche Abschnitte und die haben ja auch ihre Berechtigung. Vielleicht gerade dann, wenn wir glauben, dass wir keine Lust darauf haben. Und wenn wir das ignorieren würden, dass es auch so etwas gibt, ich glaube, dann würde unser Glaubensleben ärmer werden und wir würden Gottes Stimme auch leiser machen. Es gibt aber auch etliche Passagen, sogar ganze biblische Bücher, in denen keine einzige Aufforderung steht. Ja, kein Appell, keine Kritik, auch keine Moral von der Geschichte. Es gibt Abschnitte, die nur berichten oder Abschnitte, die nur schwärmen. Ja, in denen der Autor fast nichts anderes tut, als zu staunen. Und wir als Leser sollen uns beim Lesen und Nachdenken mitreißen lassen und sollen Anteil haben an dieser Begeisterung. Ich möchte mich in den nächsten Minuten so einem biblischen Abschnitt, einer Stelle widmen, die verschwenderisch ist. Ja, wie so ein Fest. So ein Fest der Größe Gottes. Und wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, mitzulesen, wenn wir jetzt in diese Verse, in diese Sätze eintauchen. Ich gehe ins Johannesevangelium und dort direkt an den Anfang, also Kapitel 1, ab Vers 1. Der Anfang des Johannesevangeliums. Und da lese ich jetzt ein Stück mit euch. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. All diese Sätze, diese Gedanken, die müsste man eigentlich nochmal lesen, die sind wie eine Hymne, ja, also mehr ein Psalm als ein Bericht. Zuerst schreibt der Autor vom schöpferischen, göttlichen Wort. Dann erwähnt er das Licht, von dem schon Johannes der Täufer geredet hat. Dann redet er von einer männlichen Person, die abgelehnt wurde. Und schließlich spricht der Evangelist das deutlich aus, dass es hierbei um Jesus Christus geht. Und all diese Bilder und Umschreibungen, die meinen dasselbe. Das Wort ist das Licht, ist der zurückgewiesene Mann, ist Christus. Ja, Jesus war auch Mensch. Natürlich war er das. Er war erschöpft. Er musste und wollte essen. Er äußerte starke Gefühle, wie bei der sogenannten Tempelreinigung. Ja, das war ihm nicht fremd. Und am Vorabend der Kreuzigung, da hatte er ein starkes Bedürfnis danach, nicht zu leiden. Ja, Jesus war auch Mensch. Aber gerade die Bilder, die wir gerade gelesen und gehört haben, die machen deutlich und die sagen es ja wortwörtlich, dass Jesus auch Gott war. Einige dieser Bilder, die hier verwendet werden, die wirken so für unsere Ohren und für das, was wir so gewohnt sind, ein bisschen fremd. Entrückt oder überirdisch. Zum Beispiel sagt der Autor mehrmals an mehreren Stellen, dass Christus das Licht ist. Ja? Er nennt Christus das wahre Licht oder das richtige Licht. Es gibt falsche Lichter, aber er war das richtige Licht. Und das ist doch eine geheimnisvolle Beschreibung, eine ungewöhnliche. Aber wir sollten die Bibel nicht wie eine Pressemitteilung oder wie ein Lexikon lesen, ja? Es geht nicht nur um sachliche Informationen. Ja, die Bibel ist mehr, viel mehr als eine Liste von Tatsachen. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes entstand hier ein Bild, auf das wir nicht mit Glaubensüberzeugungen reagieren können. Diese Umschreibung, also dass Christus das Licht ist, die will nicht analysiert werden und die will auch nicht diskutiert werden, sondern sie will direkt zu unserem Herzen, zu unserer ganzen Person sprechen. Und dort etwas auslösen, das sich nicht, zumindest nicht nur, in Worte fassen lässt. Ich habe mich mit diesen 18 Versen recht intensiv beschäftigt und sie immer wieder gelesen und möchte so eine für mich wirklich interessante Beobachtung mit euch teilen. Und dazu brauche ich jetzt eure volle Aufmerksamkeit. Dieser Text wurde ursprünglich in Altgriechisch geschrieben. Und dort gibt es für die deutschen Begriffe jeder, alle, alles nur ein einziges Wort, nur eine einzige Vokabel. Also wenn wir in unseren Übersetzungen jeder, jedes, alle, alles lesen, dann ist das im griechischen Original immer dasselbe Wort, dieselbe Vokabel. Und wenn man untersucht, wie diese Vokabel in unseren Versen benutzt wird, wie sie gebraucht wird, dann entsteht da ein ganz interessantes Muster. Vers 3. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Vers 7. Alle sollten an das Licht glauben. Vers 9. Jeder wird durch das Licht erleuchtet. Und Vers 16. Alle haben von Christus Gnade empfangen. Ich werde das nochmal wiederholen. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Alle sollten an das Licht glauben. Jeder wird durch das Licht erleuchtet. Und alle haben von Christus Gnade empfangen. Ist euch bewusst, was hier in diesen Versen, in diesen Aussagen, was hier für eine Botschaft enthalten ist? Ich habe versucht, das mal zusammenzufassen und auf einen Satz zu reduzieren. Der ist natürlich schwächer als das, was Johannes hier zu sagen hatte. Ich würde diese Aussagen, das, was ich gerade vorgelesen habe, so zusammenfassen. Gott umwirbt und beschenkt und erfüllt alle Menschen. Gott umwirbt und beschenkt und erfüllt alle Menschen. Wie viele Religionen, Kirchen und Glaubensgemeinschaften und Sekten gibt es, die der Überzeugung sind, dass ausschließlich sie Gottes Zuneigung und Zuwendung genießen. Also, dass Gott sich nur ihnen mitgeteilt hat und den anderen nicht. Ihr könnt das anders sehen, aber ich denke mir, was für ein elitärer und herzloser Gott das wäre. Ein Gott, der mit der Botschaft der Bibel, so wie ich sie verstehe, nichts mehr zu tun hat. Wenn wir die gerade gelesenen Verse und was ich versuche davon abzuleiten, wenn wir das ernst nehmen, dann wird doch klar, Gott erfüllt das Herz jedes Menschen. Oder um es mit Vers 9 zu sagen, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Ich lese den Vers bewusst nochmal. Das, also Christus, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Was für ein positives und überwältigendes Gottesbild. Für mich ist diese Aussage, dieses Bekenntnis so der Höhepunkt dieses Abschnittes. Die sogenannte Allversöhnung, wenn man sie so nennen will, die halte ich persönlich für ein Irrtum. Ich glaube das nicht. Also, dass Gott grundsätzlich allen Menschen, die jemals gelebt haben, das ewige Leben schenken und sie in den Himmel nehmen wird. Das glaube ich nicht. Ja, wer zu Gottes Einladung bewusst Nein sagt, den wird Gott selbstverständlich respektieren. Aber ich glaube, dass Gott sich mit allen Menschen, die jemals gelebt haben, versöhnen möchte. Und dass er alles tut, damit die gesamte Menschheit sich nach ihm ausstreckt. Es gibt keine Elite, keine Bevorzugten und somit gibt es auch keine Abgehängten. Ja? Niemand lebt außerhalb des Einflussbereiches Gottes. Jeder Mensch erlebt Christus und jeder Mensch wird durch Christus gesegnet. Auch wenn etliche Menschen diese Erfahrungen gar nicht deuten können oder keine Sprache dafür haben und gar nicht wissen, dass es Gott ist, der sich ihnen nähert. Jeder wird zum Guten gezogen, sagt Johannes. Jeder noch so exotische Christ, jeder Muslim, jeder Hindu, jeder Zeuge Jehovas, jeder Anhänger von Naturreligionen, jeder Unentschlossene, jeder Zweifler, jeder Atheist, jeder Scientologe, jeder Nationalsozialist, jeder Kriminelle und jeder Verbrecher, den wir am liebsten für immer wegsperren würden. Martin Scorsese, der große Regisseur, hat einen sehr nachdenklichen Film über die Mission in Japan gedreht, Silence. Und dort sagt die Hauptfigur am Ende des Films: Doch selbst wenn Gott mein ganzes Leben lang geschwiegen hätte, alles, was ich bis zum heutigen Tag erfahren und getan habe, bezeugt ihn. Alles, was ich bis heute erfahren habe, bezeugt Gott. Was für eine Aussage. Christus sagt an einer anderen Stelle, dass wir Christen, seine Nachfolger, das Licht der Welt sind. Ja, wir sollen die Dunkelheit erhellen. Das ist unsere Rolle, unser Auftrag. Aber dieses Bild ist unvollständig. Denn dort, wohin wir scheinen, ist keine Finsternis. Christus hat sein Licht schon zuerst und schon vor uns scheinen lassen. Ich möchte von so einer globalen Ebene noch auf eine persönliche kommen und möchte das Ganze mal auf uns, auf euch anwenden. Gott erleuchtet dich. Selbst dann, wenn du den Eindruck hast, er würde dich ignorieren, schon immer ignorieren. Vielleicht denkt ja jemand, Gott ist mir nicht böse, aber er beachtet mich einfach nicht. Gott erleuchtet dich selbst dann, wenn du fälschlicherweise denken solltest, dass du leer ausgegangen bist. Und selbst wenn du denken solltest, dass du leer ausgegangen bist, sagt dir das Johannesevangelium, nein, du hast aus seiner Fülle genommen. Gott erleuchtet auch deine Kinder. Selbst dann, wenn sie dem Christentum nichts abgewinnen können. Selbst dann, wenn du schon so lange für sie betest und sich scheinbar gar nichts tut. Gott erleuchtet auch deine Nachbarn. Selbst dann, wenn sie dir schon seit Jahren kein Lächeln mehr schenken. Selbst dann, wenn sie Leute sind, bei denen du vor Sorge verkrampfst, sobald du sie siehst. Und denen du vielleicht schon vor Gericht begegnet bist. Auch in ihren Herzen pulsiert und schwingt etwas Göttliches. Für mich persönlich war die Begegnung mit diesem Bibeltext, vor allem mit Johannes 1, Vers 9, etwas Einschneidendes, etwas Existenzielles. Ich bin diesem Vers viel zu spät in meinem Leben erst bewusst begegnet. Aber als ich ihm begegnet bin, als ich verstanden habe, was alles an dieser Aussage dranhängt, da war das eine große Sache für mich, die wirklich etwas verändert hat in meinem Denken über Gott und Spuren hinterlassen hat, tiefe Spuren. Wer das wirklich annehmen kann, was da steht, und wer das verinnerlicht, den erwartet ein anderes Lebensgefühl. Der wird die Menschen um sich herum, sogar die Menschheit an sich, mit anderen Augen sehen. Egal, ob uns jemand edel und liebenswürdig erscheint oder ob uns jemand selbstsüchtig und grausam erscheint, egal, ob jemand heilt oder ob jemand zerstört, überall und in jedem ist Gott am Wirken. Alles ist erleuchtet. Amen.